Wir wollen heute im 1. mit Timotheus weiter nachschauen. Und zwar im 2. Kapitel, was Paulus diesem jungen Gemeindeleiter Timotheus an wichtigen Dingen für sich und die Gemeinde mitgibt. Es geht ums Gebet. Sein Gebet als Leiter, das Gebet von jedem Einzelnen. Und auch als Gemeinde. Gebet als Kraft Gottes, die nur etwas bewegen und verändern kann. Ist es denn so wichtig, uns nochmal was, sage ich mal, nochmal was über Gebet zu sagen? Haben wir es doch nicht schon so oft gehört? Ich glaube schon. Es war Paulus sehr wichtig. Jeder Baum hat es, auch wenn man es nur ansatzweise sieht, es sind Wurzeln. Denn ohne Wurzeln kann ein Baum nicht leben. Und diese Wurzeln sind verborgen unter der Erde. Und sie versorgen den Baum mit Nahrung und sie geben ihm Halt. Auch unser Glaube hat etwas mit den Bäumen gemeinsam. Auch für unseren Glauben gibt es eine Wurzel, die ihm Halt gibt, die ihm Nahrung gibt, die man aber auch oft nur ansatzweise sieht. Und diese Wurzel ist das Gebet. Und davon, wie wichtig das Gebet ist, schreibt eben Paulus in unserem Text heute. Da könnt ihr mitlesen aus 1. Timotheus 2, Kapitel 2, Abvers 1. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen tue Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung für alle Menschen, für die Könige und für alle Obrigkeit, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland. Welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen? Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat als Lösegeld für alle, als Zeugnis zur rechten Zeit. Das ist unser Text heute. Man sagt, Beten ist das Atmen der Seele. Es geht nicht nur um etwas von Gott erbitten. Gebet ist viel mehr, als wenn wir uns das vorstellen, ein Bettler an die Tür eines Reichen klopft und dann vielleicht etwas bekommt. Wirkliches Beten und alles wirkliche Beten sucht Gott, denn mit ihm bekommen wir alles, was wir brauchen. Beten ist die Hinwendung der Seele und das Aufmachen meiner Seele und meines Herzens, das Öffnen meines Inneren, meines Ichs zum lebendigen Gott. Dann hat er Zugang zu mir. Unser Gebetsleben, sei es persönlich und auch als Gemeinde, ist die Messlatte für unseren geistlichen Grundwasserspiegel. So gut unser Gebet ist, so viel wir beten, nicht viel von der Menge her, aber so viel Zeit wir mit Gott verbringen im Gebet, so gut ist unser Glaube, ist deine und meine Beziehung zu Gott. Wenn wir geistlich in der Durststrecke sind und kraftlos, dann spiegelt sich das in unserem Gebetsleben wieder. Wir lesen unseren Text, so ermahne ich nun. Das ist keine Drohgebärde von oben herab von Paulus, der da mit dem Zeigefinger mit Timotheus schimpft. Nein, und schon gar keine Moralpredigt. Das soll kein frommer Leistungsdruck aufgebaut werden, sondern Paulus will zum Gebet, will dich und mich zum Gebet einladen und ermutigen. Ermahnen bedeutet anflehen, bitten, auffordern, zureden, trösten. Ermahnen soll den ganzen Mensch in Bewegung setzen, sein Verstand, sein Gefühl, sein Willen, sein Gedächtnis, sein Herz, wie ein anfeuernder Zurufer an die Wettläufer im Stadion. Aber der, der ruft, der Trainer, der steht nicht nur am Rand und gibt Kommandos, sondern er läuft selber mit. Schau dir als Biathlon an, im Winter, wenn die Läufer mit ihren Gewehren dann da laufen, dann läuft da so ein Trainer immer mit und schreit und feuert an und ist voll dabei und er unterstützt und trägt die Läufer mit. Auch Paulus, er steht nicht nur da und ermahnt mit erhobenem Zeigefinger, nein, er läuft mit uns mit, sozusagen mit dem Gebet. Und kaum einer hat so viel und intensiv gebetet wie dieser Apostel und er will uns ermutigen. Lauf doch mit, bleibt nicht stehen im Wettlauf des Gebets, lebt im Gebet, in der Verbindung mit Gott. Bleibt beständig im Gebet, heißt es. Steht im Gebet und kämpft im Gebet. Auch Sportler, die als junge Leichtathletik machen oder Jüngere und ihre Runden im Stadion drehen, auch sie kommen in die Jahre. Auch Spitzensportler, wenn man dann Fußballer in Erinnerung hat, und man sieht sie dann nach vielen Jahren dann wieder mal in Interviews im Fernsehen und man merkt, wie die gealtert sind. Auch sie setzen sich zur Ruhe. Doch wo es um den Wettlauf des Gebets geht, da gibt es keinen Ruhestand und keine Altersgrenzen. Egal wie alt oder jung wir sind, egal wie viel Kraft wir noch für anderes haben, selbst wenn uns Krankheit ans Bett fesselt, die Aufforderung von Paulus, dieser Ansporn und diese Aufgabe bleibt dran am Gebet. Lauft weiter mit im Wettlauf des Gebets. Gebet hat höchsten Stellenwert. Wir lesen hier, dass man vor allen Dingen tue, bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagen. Das Gebet kommt vor allen Dingen, schreibt uns Paulus. Manchmal ist ein Kaffee morgens, der vor allen Dingen kommt. Aber das Gebet, es soll der erste und der letzte Ton in allem sein. Es kommt vor allen Dingen. Es ist das Wichtigste. Es hat absolute Priorität. Und wir dürfen nicht meinen, dass eben Bitte, Gebet, Fürbitte, Danksagung, das sind jetzt die wichtigsten Dinge des Gebetes, die man jetzt eben machen soll. Nein, das Gebet soll vor allem anderen kommen. Eben Bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagen sind nicht das Wichtigste in der Reihe der Formen der Gebete, sondern das Gebet an für sich ist das Allerwichtigste. Ich frage mich und uns, kommt bei uns, bei dir und bei mir das Gebet wirklich vor allen Dingen? Oder wie viel Zeit verbringst du im Planen und im Organisieren von Dingen? Und das Gebet bleibt vielleicht bei vielen Dingen auf der Strecke. Ich stelle bei mir oft fest, wie mir viele Dinge wichtiger erscheinen. Schon morgens geht's los. Ich sehe nur die Aufgaben vor mir, die an diesem Tag zu bewältigen sind. Ich sitze gerne noch an unserem Kaffeetisch und trinke Kaffee und merke, wie es langsam Zeit wird fürs Gehen zur Arbeit, und fürs Gebet bleibt öfters nicht genügend Zeit. Und somit kommt das Gebet oft erst nach allen Dingen. Ihr kennt das wahrscheinlich auch. Unsere Logik lautet oft, ich habe heute viel zu tun, darum habe ich wenig Zeit zum Beten. Vor allen Dingen zu beten, das heißt, alles in meinem Leben möchte ich in die Beziehung zu Gott hineinnehmen. Über alles möchte ich zuerst mit ihm reden. Vor allen Dingen zu beten heißt, ich möchte in allem, was ich tue, mit Christus verbunden sein. Das, wozu wir hier ermutigt werden, ist, nicht nur ab und zu oder gelegentlich mal zu beten, noch um vielleicht das eigene Gewissen zu beruhigen, nicht nur eine formelle Gebetspraxis zu üben, sondern ein Gebetsleben zu führen, das beständig ist, das seine Prägung und seine Gestalt von der Verbindung zu Jesus erhält. Unsere Mitmenschen, wir, die Welt, sie braucht Gebete. Und wichtig sind sie zunächst für den, der betet. Weil ein Mensch eröffnet sich Gott, wenn er betet. Ein Mensch öffnet sich dem anderen Menschen, wenn er mit dem anderen redet. Es entsteht Beziehung. Und das Gebet ist das Reden des Herzens mit Gott. Und wer betet, der ehrt Gott, denn Gott will, dass wir mit ihm reden. Und im Gebet bringen wir unser Leben vor Gott. Und dabei erfahren viele, dass der Druck des Alltags und die Last der Sorge von einem abfallen. Unsere Seele darf tief Atem schöpfen. Im Gebet dürfen wir uns auf Jesus berufen und uns an ihn wenden. Es ist das Wichtigste, auch für uns als Gemeinde, eine betende Gemeinde sein. Füreinander. Und was Paulus hier übers Gebet sagt, das gilt genauso uns. Wir als Gemeinde, wir kämpfen den guten Kampf des Glaubens in unserer Umgebung, füreinander. Unser Gebet bringt Veränderung. Es ist das Wichtigste. Wenn wir beten, nehmen wir teil am Gottvertrauen. Und das Gebet des Einzelnen wird umschlossen vom Gebet der ganzen Gemeinde. Das Getragen vom Sein vom Geist Gottes durch alle Zeiten, es geht um die ganze Welt. Wir Christen sind miteinander verbunden als Gemeinde. Es ist Gottes Geist, der uns Beter verbindet. Und im Gebet auch miteinander wird Reich Gottes gebaut. Und Paulus sagt uns auch klar, was alles zum Gebet gehört. Vor allen Dingen hat er gesagt, Ruhe bitte, Gebet, Fürbitte und Danksagung. Und da sehen wir am Anfang die Bitte. Und das betrifft mich. Das heißt, dass ich alles, was mich bewegt, vor Gott aussprechen kann. Und wie gut ist es, dass Gott uns hört. Und wie gut, dass wir mit unseren Sorgen, mit unserer Angst und Not nicht allein bleiben müssen, sondern damit zu Gott kommen können. Und beten heißt, sich aus der Welt der Angst aufmachen und zum Vater gehen. Das ist Bitten. Die Bitte ist aber nicht zu verwechseln mit einer Forderung, einer Erfüllungsgarantie. Ich kann Gott nicht darum bitten, dass er mir in meiner nächsten Mathearbeit, schon ein Weilchen her, eine 1 schenken soll, aber ich kann ihn darum bitten, dass er mir Kraft, Zeit und Geduld zum Lernen geben möchte. Und Paulus stellt neben das Bitten das Gebet als solches. Geht es bei der Bitte um mich, um meine Nöte und Sorgen, so geht es bei Gebet insgesamt um Gott und um meine Beziehung zu ihm. Gebet, das ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Reden des Herzens mit Gott. Das heißt, ein Eintreten in eine lebendige und eine bleibende Verbindung mit ihm. Ich mache mich abhängig von ihm, ihn immer wieder liebgewinnen. Und wie Ellen es vorhin gesagt hat, es liegt an mir, ob ich mich aufmache. Es liegt an mir, ob ich zu Gott hin unterwegs bin und mein Herz ihm öffne. Ob ich ihn anbete, ob ich vor ihn komme, ob ich losgehe. Ich öffne mich. Ich darf ihn immer mehr liebgewinnen. Ein Gebet von Blaise Pascal hat es zum Ausdruck gebracht. Herr, ich bitte dich nicht um Gesundheit, auch nicht um Krankheit, nicht um Leben und nicht um Tod, aber darum bitte ich dich, dass du verfügen mögest über mein Leben und über meinen Tod. Du allein weißt, was mir dienlich ist. Du bist der unumschränkte Herr, tue mir nach deinem Willen, gib oder nimm von mir, nur mache meinen Willen übereinstimmend mit deinem. Ich lege mich in Gott hinein, ich gebe mich ihm hin, ich bin abhängig, ich öffne mein Herz für ihn. Und das Dritte, was Paulus noch nennt, das ist die Fürbitte und das betrifft andere Menschen. Das Eintreten für andere Menschen. Es ist wie, wenn ich zu einem Herrscher gehe und eben eine Bittschrift abgebe für einen anderen Menschen, dass er ihm gnädig ist. Es ist dann entscheidender, an allerhöchster Stelle, nämlich bei Gott, dass ich ein Wort einlege für andere, dass ich für andere vor Gott eintrete. Und für Paulus gibt es dabei keine Grenzen, denn die Fürbitte gilt für alle Menschen, wie er schreibt. Und der Kreis der Menschen, für die wir beten, kann also nicht weit genug sein. Das kann bei meinen Familienangehörigen sein, über meine Familienangehörige, es kann über Freunde sein, es kann über Nachbarn sein, bis hin zu fremden Leuten, die vielleicht, wie Heinz vorhin gesagt hat, am Fenster vorbeigehen und mir wichtig werden, die mein Herzensanliegen werden. Und wenn ich nach Anliegen suche, brauche ich nur die Zeitung aufschlagen oder Nachrichten zu hören. Auch Jesus nahm sich Zeit für andere. Er bittet für seine Jünger. Er hat gesagt, ich bitte für die zu Gott, für die, die du mir gegeben hast. Die Fürbitte der Gemeinde, es bedeutet, füreinander zu beten, für die Sorgen, für die Ängste, für die, die in Verantwortung sind, für die Anliegen der Gemeinde. Für Menschen in der Gemeinde und für die Menschen um der Gemeinde, um die Gemeinde herum. Fürbitte heißt, sich Sorgen um den anderen, ihn und seine Anliegen Gott abgeben, in die besten Hände abgeben. Damit hört meine Gleichgültigkeit auf, dem anderen gegenüber. Ich bin am anderen dran, ich lebe und bete für den anderen, für seine Sorgen und seine Nöte. Und wer für die Mühseligen und Beladenen bittet, der legt sie Gott ans Herz. Aber nicht nur für die, eben die uns wichtigen Menschen sollen wir beten, sondern auch für die, die uns nicht besonders liegen. Zum Beispiel vielleicht für einen unfreundlichen Nachbarn, für einen schwierigen Arbeitskollegen, für die, die mich nerven. Und wir lernen aber diese Menschen durch unser Gebet mit Gottes Augen zu sehen, mit seiner Liebe. Und das vierte, was Paulus nennt, es ist schließlich die Danksagung. Im Psalm heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Anbetung, Lob, Verehrung, Preis, gehört Buße dazu, Dank, Stille vor Gott, hören auf ihm. Es hat mit unserer Beziehung mit ihm zu tun, mit der Verehrung und dem Lob, mit vom Herzen Dank meines, seines Namens, weil es von Herzen aus dem meinem Innersten kommen darf. Danke für die Gemeinschaft, die wir mit ihm haben dürfen und für seine Führung. Ein Lied, das wir öfters gesungen haben, singen wir von 10.000 Gründen, die es gibt. 10.000 Gründe, Gott zu danken, zu loben, was er dir und mir getan hat und dass er uns erschaffen hat, dass wir sein Kind sein dürfen, dass er für uns auf Golgatha gestorben ist, wo wir uns an Karfreitag und Ostern erinnert haben, dass er auferstanden ist für unsere Sünden, dass er auferstanden ist und lebt. Wir dürfen dankbar sein dafür, für die Dinge in meinem Leben. Und Paulus erwähnt auch noch besonders, dass wir für die Könige und die Obrigkeit beten sollen. Und er spricht von zwei Zielen, die er uns vor Augen führt. Betet, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Frömmigkeit und Ehrbarkeit. Für die Obrigkeit sollen wir beten. Und für die Christen damals hieß das, dass sie für den Kaiser des Römischen Reiches und seine Verantwortlichen beten sollten. Damit in der damaligen Zeit eben ein rechtlich gesicherter Raum entsteht, in dem die Christen ihren Glauben leben und weitersagen konnten. Es gab Verfolgung damals. Blutige, grausame Christenverfolgungen wie in vielen Teilen dieser Welt immer noch auch. Herausfordernd, eben für andere zu beten, die einen verfolgen. Und für Paulus zu beten hatte das Ziel, oder auch für den Kaiser zu beten, dass der Kaiser erkannte, dass er unter der Herrschaft Gottes steht und dass sein Reich von Gott gegeben ist und jederzeit wieder genommen werden kann. Und für uns heute kann es eben bedeuten, dass wir für unsere Regierung beten, für all die Verantwortlichen unseres Landes, dass sie verantwortliche Entscheidungen in einer schwierigen Zeit treffen und darin nach Gottes Willen fragen und ihn tun. Christen haben durch ihr Gebet Einfluss auf das Ergehen eines Landes. Was würde sich in unserem Land und anderen Ländern ändern, wenn wir mehr für die Verantwortlichen beten, auch für die Bundesregierung, unsere Landesregierung oder die Verantwortlichen der Stadt Ludwigsburg. Ich glaube, viele kann anders aussehen, wenn wir es ernst meinen mit dieser Aufforderung dieses Textes. Gebet verändert. Es verändert die Menschen um uns herum. Und ich habe von einem Gefängnis in den USA gelesen. Und in diesem Gefängnis hat eine Gruppe von Wärtern, von Christen, oder arbeitet eine Gruppe von Wärtern oder Angestellten dieses Gefängnisses, die waren Christen. Und sie haben die Erfahrung gemacht, wenn es ihnen auch geistlich nicht gut ging, hat sich auch das Verhalten der Insassen geändert. Es gab Unruhe, wenn sie selber bei sich merkten, dass ihr geistiges Leben mit Gott nicht eng ist. Und wenn ihre Beziehung zu Jesus in Ordnung war, dann hat sich das positiv auf die Stimmung der Gefangenen ausgewirkt und es gab weniger Unruhen. Es wurde dann vom Vorstand des Gefängnisses, er hat einen Psychologen hinzugezogen und sie haben sich gefragt, warum gibt es hier in diesem Gefängnis weniger Unruhen als in anderen Gefängnissen. Und dieser Psychologe hat geantwortet, der einzige Grund, den ich sehen kann, ist, dass eine Gruppe von Christen in ihrem Gefängnis regelmäßig für das Gefängnis betet. Das scheint mir den Unterschied auszumachen. Wenn wir füreinander beten, wenn wir für unsere Umgebung, unsere Umwelt, unsere Regierung, für die Menschen um uns herum beten, macht dies einen Unterschied. Unser Gebet für die Menschen, besonders für die Verantwortlichen, bringt Veränderung und Frieden. Gebet für andere. Aber auch, und das nennt Paulus hier, es gibt noch einen tieferen Grund, weil Gott will, dass allen Menschen gerettet werden und dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott will, dass allen Menschen geholfen wird. Er will, dass wir heil werden, wo wir verletzt sind und wo wir nicht weiterkommen. Er will, dass wir das, was wir brauchen, zum Leben haben. Er will, dass wir die Wahrheit erkennen und dass es nicht nur eine Theorie ist, sondern es ist Jesus Christus selber. Er ist die Wahrheit in Person. Und wenn wir beten, dann sind wir eben ganz dicht dran an der Wahrheit. Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gott, er will uns Menschen retten, dass wir nicht verloren gehen. Und Gott will, dass alle Menschen die frohe Botschaft von Jesus Christus durch uns erfahren. Gott will, dass alle ihn erkennen, den, der der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Gott will, dass alle sich Jesus Christus anvertrauen, weil er der Einzige, das schreibt Paulus auch, der einzige Mittler zwischen Gott und Mensch ist, ja der, der sich selbst gegeben hat für alle zur Erlösung. Das ist Gottes Ziel mit uns. Gott will durch Jesus Christus, durch den Glauben an ihn, uns Menschen retten. Und unser Beten soll auf dieses Ziel Gottes ausgerichtet sein. Das soll auch unser Ziel sein, damit wir sagen können, ja Herr, dein Reich komme und dein Wille geschehe. Unser Gebet als Einzelnen, als Gemeinde, es darf sein, dass Menschen, die Jesus Christus noch nicht kennen, zum Glauben kommen. Gott begegnet uns in Jesus Christus. Und er, der Mittler ist zu Gott, er war Mensch wie du und ich. Er ist der Weg zu Gott. Und in Johannes 14, 6 heißt es eben, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wenn wir uns das Leben Jesu anschauen, es hat mit Gebet begonnen und es hat mit Gebet dann im Garten Gethsemane und am Kreuz geendet. Sein Lebenswerk war eingerahmt vom Gebet und es hat die Abhängigkeit von seinem Vater gezeigt. Ein fruchtbares Leben zur Ehre und Freude Gottes und zum Segen anderer unserer Mitmenschen soll mit Gebet beginnen und enden. Jeder Tag und jeder Auftrag unseres Lebens sollte von Gebet bestimmt sein. Beständig im Gebet sein, wie wir es aus der Apostelgeschichte lesen. Sie blieben auch beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Die erste Gemeinde, beständig im Gebet. Und wo wir wirklich ernsthaft beten, öffnet sich der Himmel und Gott bekennt sich zu unserem Dienst und zu unseren Gebeten. Es ist so wichtig, dass wir beten. Es ist das Reden mit Gott und das Leben mit ihm. Wenn ich zur Arbeit fahre, dann darf ich mit Gott reden. Ich darf während der Arbeit mit ihm reden und ihm Dinge hinlegen, wo ich seine Hilfe brauche. Ich darf in meiner stillen Zeit mit ihm reden. Beim Unterwegssein in der Natur mit ihm. Und ich wünsche mir, dass ich ihm, aus meinem Leben, ihm mehr Zeit geben darf. Er hört mein Gebet. Ich darf es immer wieder erleben, wie er auch mir immer wieder in der Vergangenheit geholfen hat und immer wieder hilft mit seiner Kraft und seiner Macht. Wir haben einen großen Gott. Du hast einen großen Gott. Auch wir Leiter, wir müssen für die Gemeinde beten, füreinander. Es darf uns herausfordern, wir dürfen uns fragen, planen wir mehr oder sind wir mehr unterwegs im Planen und im Organisieren oder sind wir dran am Gebet und am Beten für die Menschen hier in der Gemeinde und für die Dinge, die vor uns liegen und für die Dinge, die ja, wo sich Dinge auch in der Gemeinde verändern dürfen. Für die Menschen, für ihr geistiges Wohlergehen, für die Anliegen der Gemeinde, dass wir sie beständig bewegen dürfen, uns in seinem Willen eins machen. Es gibt Berichte, dass Erweckungen geschehen sind, weil Menschen im Hintergrund gebetet haben. Evan Roberts war eine Führungspersönlichkeit bei einer Erweckung in Wales 1904-1905, wo so um die 100.000 Menschen zum Glauben fanden. Und er hat deutlich gesagt, es gibt nur einen Weg, um Erweckung zu erlangen, und das ist durch das Gebet, durch einmütiges Gebet. Und das wünsche ich uns und das wünsche ich dir und mir, dass wir immer mehr dazu hineingezogen werden, mehr Zeit mit Gott im Gebet zu verbringen, in der stillen Zeit, aber auch, dass du fortwährend im Gespräch mit Gott bist. Ich möchte dich herausfordern, heute diesen Blick auf Gott auszurichten. Vor allen Dingen, sagt uns Paulus, dass du in Gottes Fülle und seiner Kraft leben kannst. Dass wir immer mehr auch gemeinsam beten, im Gebetskreis, in Zweier-, Dreierschaften, in unseren Leiterkreisen, in unserer Gemeinde. Dass du dabei bist, dass dein Leben und unsere Gemeinde von Gott bewegt ist und wird durch dein Gebet. Amen. Ich darf euch bitten, aufzustehen. Ja, Jesus, wir kommen vor dich und wir dürfen ja immer näher und immer mehr auf dich blicken und dürfen immer mehr auch von dir bewegt werden. Und wir bitten dich, Herr, dass wir diesen Blick, dieses Reden mit dir, dieses Öffnen unseres Herzens, dass es uns herausfordert, dass es uns wirklich auch bewegt, auch die Bibelverse und die Bibelstellen und das, was du gesagt hast in deinem Wort, dass es uns bewegt, dass es uns beschäftigt, dass wir dich im Zentrum unseres Lebens haben wollen. Ja, Herr, dass wir gern, ja, Herr, froh und Freude erleben dürfen und leben dürfen mit dir, Herr, weil du segnest und weil wir es gern, weil wir einfach auch deinen Segen nehmen dürfen, aber dass wir auch mit dir, Herr, gerade diese Verbindung und diese Beziehung leben dürfen. In deiner Kraft und in deiner Fülle und in deinem Segen, in deinem Geist. Ja, Herr, beweg uns diese Woche, beweg uns in der Gemeinde. Bewege uns, dass wir auf dich blicken und deine Frieden und deine tiefe Liebe, Herr, verspüren dürfen und leben dürfen. Dir sei alle Ehre, Lob und Preis. Amen.